Hallo Shanti.
Hallo Sabina.
Ich möchte dich als erstes vorstellen. Du bist ein spiritueller Lehrer. Du hast ein Zentrum für ganzheitliche Psychotherapie hier in Rosenheim.
Psychologie.
Psychologie, nicht Psychotherapie. Mhm. Okay. Du hast Diplompsychologie studiert. Ja, und bist auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, ist, ich habe gelesen, du bist ein Mitglied der indischen Familiendynastie, der Chitrapur Saraswat Brahmanen.
Richtig.
Habe ich gut ausgesprochen?
Sehr gut, ja.
Okay, und das, diese Brahmanen, das sind ja die Überlieferer des spirituellen Wissens seit Jahrtausenden in Indien. Mhm. Also bewahren das und überliefern das. Und du stammst dadurch in nachgewiesener Blutlinie von den Rishis, also auf Deutsch sind das Seher oder Weise, ab. Mhm. Meine Frage, kann man sowas vererben?
Das ist eine sehr alte Streitfrage, wie viel vererbt ist und wie viel durch Kultur und Erziehung überliefert ist. Was aber auf jeden Fall nachgewiesen ist, ist, dass die Genetik viel stärker ist, als wir dachten.
Okay. Haben das Wissenschaftler erforscht?
Ja.
Die haben dann die Genetik untersucht?
Mhm.
Okay.
Durch Zwillingsforschung zum Beispiel.
Mhm. Und für dich... Was glaubst du, egal was andere sagen, ist das für dich etwas, was man sozusagen, wo man reingeboren wird? Oder ist es nicht etwas, ein Seher oder ein Weiser? Ist es nicht vor allen Dingen ein Weiser? Ist es nicht etwas, was man irgendwann wird oder schon ist, wenn man auf die Welt kommt?
Ja, ist auf gar keinen Fall, ist man deswegen ein Seher oder ein Weiser, nur weil man aus dieser Familie stammt.
Ja.
Da kann man auch völlig versenden, würde ich mal sagen.
Das meinte ich, das war auch so ein bisschen die Frage.
Ja,
also das gibt dir vielleicht einen guten Start ins Leben, weil deine Eltern dir ja ganz viel mitgeben, oder? Ist es das vielleicht?
Es ist so, dass jeder eigentlich den gleichen Start hätte, wenn er dem, um was es da geht, genauso viel Engagement und Aufmerksamkeit geben würde. Und das ist vielleicht ein Vorteil gewesen, dass ich durch meine Abstammung väterlicherseits so ein ganz tiefes spirituelles Sehnen hatte.
Mhm.
Könnte sein, dass das einfach meine Startbedingung war.
Mhm.
Ich war seit frühester Kindheit spirituell. Ich bin freiwillig in die Kirche gegangen, wo meine ganzen Spielkameraden gespielt haben währenddessen.
Mhm.
Also es hat mich von Anfang an interessiert.
Aber war es auch so, dass deine Eltern, die das im Prinzip offeriert haben, also die dir schon die Möglichkeiten eigentlich gesetzt haben dafür, weil das passiert in vielen Familien nicht?
Das haben sie gar nicht gemacht.
Aha.
Und zwar ganz bewusst, erstens, weil sie gesehen haben, dass ich das von selber mache.
Mhm.
Und zweitens, weil sie mich nicht stören wollten.
Mhm.
Sie haben gesehen, es entfaltet sich von selbst.
Ah, okay.
Das war nicht sehr schön, dass sie mich da nicht in dieser Entfaltung gestört haben. Sie haben mich in die Kirche gehen lassen.
Mhm.
Obwohl mein Vater ja Hindu ist,
der
hat da gar nichts dagegen gehabt. Der fand das eher gut, weil ich ja in dieser Kultur aufgewachsen bin, in der deutschen, bayerischen Kultur.
Deine Mutter ist Deutsche und dein Vater ist Inder.
Mhm.
Mhm. Okay. Außerdem hast du noch eine interessante Lebensstation, die ich gelesen habe. Du warst bei den nordamerikanischen Indianern und hast eine Ausbildung als Schamane? Ist das richtig?
Mhm.
Okay. Und bei einem Heilungsritual 1997, da hat sich irgendwas bei dir transformiert. Da ist etwas passiert. Was ist da passiert?
Ich habe seit meiner frühesten Kindheit diese Sehnsucht gehabt, Gott zu treffen.
Mhm.
Das klingt vielleicht jetzt etwas salopp.
Mhm.
Gott zu begegnen. Wer ist Gott? Ich möchte den kennenlernen.
Mhm.
Und während meinem Psychologiestudium bin ich in so eine Phase geraten, wo ich sehr materialistisch wurde. Vielleicht einfach als Ausgleich für die Spiritualität in meiner Jugend.
Durch das Psychologiestudium oder war das einfach in der Zeit?
Vielleicht auch durch ein bisschen, ja. Das Psychologiestudium ist ja nicht sehr spirituell angelegt, sehr, sehr verstandeslastig.
Mhm. Studium der Psychologie, hast du gesagt, ist überhaupt nicht ist materialistisch orientiert.
Verstandesorientiert.
Ja. Mhm. Kann das sein, dass da die Ebene, die Seelenebene, also oder die Ebene Gottes komplett fehlt?
Ja.
In diesem Studium.
Richtig.
Die betrachten den Mensch nur als physisches Wesen und die Medizin überhaupt?
Dass es komplett fehlt, stimmt nicht. Es gibt schon Psychologen, die sich damit beschäftigen, mit diesen Dimensionen, aber es zu meiner Zeit wurde es nicht gelehrt.
Eben, es gibt Psychologen, die das durchaus machen, aber ja. Im Studium geht es überhaupt nicht darum. Ist das richtig?
Fast gar nicht. Mhm. Es ist wirklich sehr rational orientiert, weil die Psychologie versucht, sehr wissenschaftlich zu sein.
Ja.
Und die Wissenschaft will nicht religiös wirken.
Ja.
Und deshalb gibt es da so eine Abspaltung.
Ja.
Und unter der habe ich gelitten während dem Studium, obwohl ich das Studium an sich interessant fand.
Ja.
Und habe meine Spiritualität verloren nicht, aber ich habe sie vergessen eine Zeit lang.
Mhm.
Und das hat mich sehr, das hat mich in einen Zustand des Leidens gebracht.
Mhm.
Ich war nämlich seit meinem, man kann sagen, seit meinem fünften Lebensjahr spirituell und dann ab den 20er Jahren, meinen 20er Jahren plötzlich nicht mehr.
Mhm.
Da hat mir echt was gefehlt.
Mhm. Wie war das Leid? War das wie eine Depression oder war das so ein hohles Gefühl? Oder wie würdest du das beschreiben? Oder hattest du private Krisen in der Zeit? Oder?
Ich habe etwas vermisst und habe es nicht gemerkt.
Mhm.
So wie es, glaube ich, den meisten Menschen geht. Und es war ganz gut, dass ich das erlebt habe, weil ich dadurch wirklich Verständnis habe für die Situation der Leute.
Mhm.
Die meisten wachsen ja so auf. Sie vermissen irgendwas, wissen gar nicht, was es ist, leiden unter irgendwas.
Mhm.
Und dann finden sie es plötzlich. Und jetzt kommen wir zu dieser Zeremonie.
Mhm.
Auf einmal kam dieser Schamane in meine Stadt.
Ja.
In die Studienstadt.
Okay.
Nach Trier.
Mhm.
Und hat dort im Wald Tipi aufgeschlagen, eine Schwitzhütte gemacht. Und dann sind die Psychologiestudenten, das waren hauptsächlich Psychologiestudenten, sind wir da alle hingegangen und haben uns das mal angeschaut.
Okay.
Und das war schon erstmal sehr mystisch und sehr ungewohnt für uns Rationalisten. Mit den ganzen Räucherungen und Gebeten und das Feuer als heiliges Zentrum der Zeremonie.
War da auch eine Abwertung der Situation von vielen oder von dir?
Zuerst habe ich gedacht, was ist denn das für ein Hokuspokus?
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, als die Zeremonie richtig begann, wow, das hat Power. Das hat eine Kraft, die ich im Studium nicht erlebt habe.
Mhm.
Und in dieser Nacht ist das ganze Leiden von mir abgefallen. Also wirklich komplett.
Mhm.
Und als die Sonne aufging, habe ich gemerkt, dass mein Leben eine völlig neue Dimension hatte. Und zuerst dachte ich, naja, das ist halt eine tolle Zeremonie gewesen. Da fühlt man sich halt dann so und dann geht es wieder weg.
Mhm.
Und es ging nie wieder weg.
Wow.
Und das ist jetzt fast 17 Jahre her.
Und dann hast du einen neuen Weg eingeschlagen oder dann bist du Schamane geworden?
Dann habe ich erst schamanisch gearbeitet, 4 Jahre lang.
Mhm. Körperliche Heilungen über als Schamane oder was hast du, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ganzheitliche Heilungen, körperliche,
okay.
Seelische Heilungen.
Mhm. Also körperliche und seelische Leiden oder?
Ja, alles.
Mhm.
Partnerschaftsprobleme auch, egal was es war, auch schwere Krankheiten.
Mhm. Schön. Ich will nochmal zu dem zurück, was du vorhin gesagt hast, zu diesem Zustand des Leidens, was du ja als Kind nicht hattest, dann aber da reingerutscht bist und dann war es auch wieder besser oder weg. Meine Beobachtung ist, dass viele Leute in diesem Leid oder in dieser, also vor allen Dingen meine ich jetzt das Gefühl, dass da was fehlt, ist, was dich zu einer Suche verleitet. Also meistens ist es eine Partnersuche oder eine Jobsuche und so weiter. Kann es sein, dass viele Leute denken, das ist normal?
Diese Suche?
Ja, und dieses, das, was fehlt. Man ist so groß geworden, die meisten sterben so und denken, das ist normal.
Ja, ich glaube, dass man sich daran gewöhnt und man kennt ja nichts anderes als diesen Zustand des Mangels.
Ja, eben.
Ja. Und dann denkt man, da gibt es schon eine Lösung, mhm, und die wird einem dann in den Medien vorgeschlagen, mhm, sage ich jetzt mal netterweise.
Als was?
Zum Beispiel fahren Sie mal in einen schönen Urlaub, mhm, kaufen Sie sich mal ein neues Auto, dann wird das Leben schon besser.
Oder der Traummann.
Ja.
So die Traumfrau für dich.
Das ist natürlich die Basis-Message unserer Kultur, dass mit dem richtigen Partner alles, mhm, gut wird. Mhm. Und ich glaube, wir durchschauen das jetzt immer mehr, mhm, dass das nicht die letzte Lösung sein kann. Mhm. Weil das auch Menschen sind, mhm, die auch suchen, mhm, die auch noch nicht glücklich sind. Wie kann man mit jemandem glücklich sein, der nicht glücklich ist?
Und suchen wir uns immer den Partner, der das hat, was ich nicht habe?
Ich glaube, das ist sehr vielschichtig, was wir da im Partner suchen.
Okay.
Wir suchen Gemeinsamkeiten auf der einen Seite und wir suchen aber auch das Komplementäre.
Ja. Was ist das Komplementäre?
Zum Beispiel die Geschlechteranziehung. Mhm. Mann-Frau ist komplementär. Mhm. Mhm. Oder einer kann das Leben gut bewältigen und der andere nicht.
Mhm. Ja.
Dann entstehen aber auch leicht Abhängigkeiten.
Mhm. Mhm. Ich möchte nochmal zu diesem Leid zurück, dass viele, oder ich habe das behauptet, dass viele Leute denken, dass das normal ist. Ich höre auch immer wieder den Satz, das Leben ist Leid. Hat das nicht sogar Buddha gesagt? Das Leben ist Leiden?
Also Buddha hat es sicher nicht nur so gesagt, sondern er hat dann noch hinzugefügt, dass es da einen Ausweg gibt, aha, in ein Leben ohne Leiden.
Okay. Was ist deine Erfahrung?
Das ist die Erfahrung, dieser Wendepunkt, den ich hatte mit der Zeremonie, vom Leiden ins Nichtleiden. Hm. Und da habe ich erst viele Jahre später richtig erkannt, warum ich eigentlich nicht mehr leide.
Mhm. Okay.
Ja. Man leidet eigentlich grundsätzlich an der Trennung. Der Trennung von sich, mhm, zum Rest der Welt. Erstens leidet man, weil das unnatürlich ist und wir leiden immer an unnatürlichen Dingen. Mhm. Und zweitens leiden wir, weil die Trennung einen so einsam macht. Mhm. Selbst wenn man in einer Beziehung steckt und man sich aber getrennt fühlt, kann diese Beziehung nicht erfüllend sein. Mhm. Ob das jetzt ein toller Mann ist, eine tolle Frau oder nicht, nützt dann gar nichts. Weil die Trennung macht es kaputt. Die Trennung liegt aber nicht am anderen, sondern liegt am Selbstkonzept. Nämlich, das nennen wir in der Spiritualität das Ego. Das Ego hat das Konzept, es wäre getrennt vom Rest der Welt.
Okay.
Und das verursacht Leiden.
Und es muss sich alleine durchkämpfen und es muss aufpassen, dass ihm nichts passiert und es, mhm, muss sich überhaupt immer nur beschützen?
Genau, das denkt es. Das, ja, ist seine Überzeugung.
Okay.
Und die meisten Menschen leben in diesem Geist. Deswegen, mhm, leiden sie. Und deswegen hat Buddha gesagt, das Leben ist zunächst mal Leiden für die meisten Menschen. Abgesehen von den wenigen, die es schon erreicht haben, das Leben, das nicht mehr im Leiden stattfindet.
Das heißt das, dass eigentlich das Leiden aufhört mit der Erkenntnis, dass wir nicht getrennt sind, oder hört es auf mit dem, oder wie war es für dich, mit dem, dass du das Göttliche für dich wieder integriert hast, oder wie würdest du das beschreiben? Mhm. Was ich so spannend finde, ist, bei der Zeremonie ist es ja unbewusst passiert. Du meintest, es ist dir erst Jahre später bewusst geworden. Mhm. Aber was ist denn da unbewusst passiert?
Mhm. Gute Frage. Ich muss vorausschicken, die Zeremonie wurde sehr lange vorbereitet. Und zwar durch meine Suche. Ich habe gebetet darum, befreit zu werden vom Ego. Das schon, ja.
So viel Gott war noch da.
Ja, so, ja, das auf jeden Fall.
Also Gott war trotzdem, also dieser Glaube an, mhm, etwas Übernatürliches oder...
Ja.
Natürliches?
Ja, genau.
Interessant, ne, dass wir das übernatürlich nennen. Mhm. Das, okay, war da.
Ja. Mhm. Das war immer da, das stimmt. Also, mhm, das Vertrauen in Gott habe ich eigentlich nie ganz verloren, mhm, auch wenn es sehr angegriffen war dann in den letzten Jahren.
Mhm. es war nicht der, kann das sein, dass es nicht der erste Fokus war, sozusagen, es kam erstmal Beruf und Partner und Karriere und bla bla und nicht Gott an erster Stelle. Kann man das so beschreiben?
Bei mir?
Mhm. Du bist ja für mich Beispiel für viele Menschen, sozusagen damals, darauf möchte ich hinaus.
Ja.
Ja, es ist sozusagen nicht bewusst im Fokus. Ja.
Ich würde sagen, meine Studienzeit kann man so sehen.
Ja, das meinte ich.
Ja, die Zeit davor nicht. Da war ich einfach im Vergleich zu den anderen Menschen viel spiritueller.
Ja.
Aber diese Zeit, und es waren immerhin fast 8 Jahre, war sehr materialistisch.
Mhm.
Mensch, was man halt im Studium so macht, wenn man gerade nicht lernt.
Mhm.
Habe ich sehr genossen alles und habe mich da auch verloren.
Meinst du Partys? Okay, aber ich finde es halt sehr spannend, in diese Zeit zu gehen, um dann zu sehen, was da passiert oder was da, wie das halt bei dir geschehen ist. Und nochmal auf die Frage zurück, das ist ja unbewusst passiert. Was ist da unbewusst passiert?
Also was wirklich passiert ist, ist, dass ich kurz vor der Zeremonie einen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, ich leide an mir selbst, nicht an irgendwas anderem, sondern ich bin die Ursache für dieses Leiden.
Okay.
Ich stehe mir im Weg mit irgendwas und es war total schlimm. Und ich wusste, da bin ich jetzt machtlos, da kann ich nichts mehr machen. Das ist etwas, was ich nicht schaffen kann. An dem Punkt stehen viele Leute heute.
Was kannst du nicht schaffen? Dass du dir selbst im Weg stehst?
Das wegzukriegen. Dieses Hindernis, das ich selbst darstellte, wegzukriegen.
Glaubst du, dass es so ist, dass wir machtlos sind? Oder ist da eine Verantwortung, eine Selbstverantwortung und wir können durchaus was machen? Wir sind überhaupt nicht machtlos.
Beides. So wie mein Weg auch war. Ich habe alles gegeben, mein ganzes Leben, um diese Befreiung zu bekommen vom Ego. Und dann am Schluss war ich machtlos und es musste etwas kommen, was größer ist als ich. Und das war die Gnade, göttliche Gnade. Die kam in Form von diesem Schamanen. Das war letztlich nur ein Werkzeug der göttlichen Gnade. Und hat dann das gemacht, was ich selber nicht schaffen konnte. Nämlich mich von meiner Arroganz zu befreien. Letztlich ist es immer Arroganz, was das Ego trennt vom Rest der Welt. Weil das Ego sagt, ich bin was Besonderes.
Mhm.
Deswegen bin ich ja auch getrennt vom Rest der Welt.
Mhm. Mhm.
Das ist Arroganz.
Mhm.
Weil das heißt ja, man sagt, Gott ist die Einheit und ich bin was Besonderes.
Mhm.
Also muss ich sozusagen mich über die Einheit stellen, damit ich das durchziehen kann.
Mhm.
Und daran krankt das Ego mehr oder weniger. In der heutigen westlichen Gesellschaft eher mehr, würde ich sagen.
Mhm.
Und dadurch wird das Leiden unerträglich.
Aber dieses Wegfallen deiner Arroganz, war das eine Erkenntnis und du hast sie bewusst weggelassen? Oder ist die einfach bumm weggebeamt worden? Und die ist nie wieder gekommen?
Ich würde sagen, es war eine Erkenntnis kurz vor der Zeremonie, die mich reif gemacht hat für diese, ja, man kann es durchaus als Heilung bezeichnen, ganzheitliche Heilung.
Mhm. Mhm.
Vielleicht hätte das nicht geschehen können, wenn ich nicht die Erkenntnis gehabt hätte, dass ich hier selber gerade das Problem bin.
Mhm.
Wenn ich weiterhin nach außen gedeutet hätte, das ist das Problem, die Weltsituation, der Partner oder was auch immer.
Da habe ich eine ganz spannende Frage, weil ich kenne viele Menschen, die gerade auch Schamanen aufsuchen oder andere spirituelle Heilungen. Und wenn sozusagen ein Heiler dazu verhilft, dass Heilung stattfindet bei Person A, ist es wirklich möglich, wenn nicht vorher schon eine gewisse Reife oder eine gewisse Erkenntnis, so wie bei dir, da ist? Oder passiert Heilung immer erst dann, wenn dann irgendwo auch schon etwas vorbereitet ist in uns und auch der Zeitpunkt da ist?
Heilung passiert nach Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht vollständig durchschauen.
Mhm.
Noch nicht oder vielleicht nie.
Mhm.
Klar kann man sagen, mhm, eigentlich muss der Zeitpunkt da sein, aber das ist letztlich nur ein Konzept.
Mhm.
Weil manchmal passiert Heilung, da ist jemand scheinbar gar nicht vorbereitet.
Okay.
Es passiert sogar Erwachen, wo man glauben würde, mhm, und wir reden eigentlich vom Erwachen, ja?
Ja.
Das, was mir passiert ist, ist
ja
ein Erwachen.
Mhm.
Das passiert auch manchmal bei Leuten, wo man denkt, sag mal, wie ist denn das jetzt gegangen?
Mhm.
Ramana Maharshi ist das beste Beispiel, der mit 16 vollständig erwacht ist. Und da hätte man nicht gesagt, der hat sich jetzt da vorbereitet drauf. Der hatte gar nicht genug Zeit in diesem Leben.
Mhm. Vielleicht hat er in anderen Leben sich
das. Genau, das ist die Antwort. Er hat sich in anderen Leben vorbereitet.
Okay.
Also ein Teil der Antwort ist ja,
mhm,
die Zeit muss reif sein, wir müssen uns vorbereitet haben, wir müssen alles gegeben haben.
Ja.
Die andere Antwort ist, es gibt noch Wunder, es gibt Gnade, es gibt Weisheit, die wir nicht durchschauen.
Mhm.
Es ist nicht alles so, wie die Naturwissenschaften uns lange Zeit vorgegaukelt haben, was sie nicht mehr tun jetzt. Dass alles erklärbar ist und alles sofort durchschaubar.
Das tun sie nicht mehr?
Nein. Also gerade die Physik ist an den Punkt gekommen, mit dem ich sehr übereinstimme,
mhm,
dass vieles in einem Bereich ist, den wir mit großer Demut betrachten müssen.
Du meinst du die Quantenphysik?
Also gerade in der Quantenphysik, mhm, ganz offensichtlich. Ja.
Aber es ist so,
aber
dass
auch in der Astrophysik.
Mhm. Aber es ist ja so, dass in den Medien das nicht verbreitet wird. Es gibt vielleicht Wissenschaftler, die das für sich erkannt haben, aber die lassen sie nicht vor die Kamera.
Das ist ein ganz eigenes Thema, würde ich sagen, mit den Medien.
Ja. Ja.
Was wird da verbreitet,
mhm,
und warum?
Ja, aber es gibt genug Literatur darüber.
Ja.
Und Internet gibt es ja auch.
Ja. Ich meine, der letzte Nobelpreis für Physik spricht eigentlich schon auch für sich mit dem Higgs-Teilchen.
Mhm.
Wer da Interesse dafür hat, kann sich schon informieren, was das eigentlich ist.
Mhm.
In
mhm,
welchem mhm, Übergangsbereich das darstellt,
mhm,
zwischen Materie und einer Wirklichkeit.
Mhm.
Deswegen heißt es auch Gottesteilchen.
Mhm.
Also wir nähern uns gerade in der Physik, der Spiritualität immer mehr an.
Mhm. Mhm. Glaubst du, dass, also ich möchte wieder auf das Thema zurück oder auf die Aussage zurück, dass Gnade, die Gnade des Erwachens passiert und wir nicht immer oder gar nicht unter Kontrolle haben, wann. Meinst du, das ist auch durchaus durch uns beeinflussbar, durch eben Gebete, so wie du das gemacht hast?
Auf jeden Fall. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Shanti, was kann ich tun,
mhm,
um zu erwachen?
Mhm.
Dann sage ich meistens zwei Sachen.
Mhm.
Komm in Satsang und bete.
Mhm. Das ist eine meiner Fragen, die ich habe, weil mir hat jemand gesagt, Shanti hat gerade nicht viel Zeit, er hilft jemandem beim Aufwachen.
Mhm.
Wie geht das denn? Schüttelst du die Menschen? Ich meine, du hast es jetzt schon teilweise beantwortet, aber ich möchte da gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Also, drum bitten.
Ja.
Hm.
Also ich helfe Menschen jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sage, so, du willst aufwachen, jetzt packen wir mal an, jetzt machen wir das.
Nicht?
Nee.
Okay.
Nicht in diesem instrumentellen Sinn.
Mhm. Nicht in diesem konzeptionellen,
ja,
Sinn,
ja,
oder wie?
Mhm. Sondern Erwachen ist eine Sache, die passiert, das kann man eher mit so einem Lagerfeuer vergleichen.
Mhm.
Jemand, der in der Nacht durch den Wald geht und er hat kein Licht.
Mhm.
Und dann sieht er in der Ferne ein Lagerfeuer.
Mhm.
Dann geht er doch dahin, wenn er nichts sieht. Das ist das Einfachste.
Wir gehen immer zum Licht.
Genau. Und wenn er selber ein Feuer haben will, angenommen, er möchte sich eine Fackel anzünden,
mhm,
damit er dann wieder durch den Wald gehen kann, vielleicht mhm, zurück zu seinem Haus.
Mhm.
Dann geht er zu dem Lagerfeuer und hält diesen Stock, diese Fackel, in das Lagerfeuer rein. Wir wissen alle, was passiert.
Mhm.
Das ist banal eigentlich,
mhm,
aber im spirituellen Sinne nicht.
Mhm.
die Fackel entzündet sich und dieser Mensch wird dann autark. Er braucht das Lagerfeuer dann nicht mehr, weil er selber eine Fackel hat.
Das ist ein schönes Bild.
Genau. Und genau das passiert in meiner Arbeit, was gar keine Arbeit ist.
Ah, du bist das Lagerfeuer.
Ich bin eines der Lagerfeuer, wo man eine Fackel anzünden kann.
Könnte, genau.
Genau.
Ja, okay.
Und nicht, weil ich was tue, sondern einfach, weil mein Bewusstsein sich bis zu einem gewissen Grad entfaltet hat, befreit hat von den Ego-Grenzen.
Das ist ein wunderschönes Bild. Finde ich total schön. Mhm.
Und das beantwortet die Frage, was ich da tue. Ich tue nie nichts. Ich renne einfach.
Mhm. Das ist dann auch Satsang, einfach am Lagerfeuer sitzen?
Ja, genau so. Deswegen sage ich auch immer, ich bin immer noch Schamane. Ich mache es nur mit einem anderen Feuer und mit anderen Surroundings. Aber wenn man heute sagt, man ist Schamane, dann wird es immer in dieses Bild Tipi, Lagerfeuer, Indianer reingesteckt. Dass die indische Spiritualität, wie sie in den vedischen Schriften und in den Upanishaden als die letzte Krönung der vedischen Schriften dargestellt ist, dass es eine total weiterentwickelte schamanische Seinsweise ist. Das weiß fast keiner. Aber so ist es. Hat sich aus dem Schamanismus entwickelt. Also ich bin im Grunde immer noch einer, aber halt auf indische Art.
Das ist ja dieses, dass im Prinzip alle Religionen, egal, das ist ja eher südamerikanisch, was die Schamanen kommen ja aus Südamerika, die meisten.
Kommen aus allen möglichen
Ländern. Afrika auch, oder? Okay. China, heißen die ja nicht anders?
Die heißen vielleicht anders, sind aber auch Schamanen.
Okay, ja. Okay. Ja, so wie es in Indien auch im Prinzip Schamanen sind, aber die heißen die dann Rishis?
Man spricht in Indien mittlerweile nicht mehr von Schamanen, außer es sind noch die Schamanen des alten Musters, sondern man spricht mittlerweile von Gurus. Das sind die neuen Schamanen.
Aber Guru hat ja eine total negative, also jedenfalls der Ruf von Gurus hat. Aber genau wie du ja auch zu Schamanen das gesagt hast, dass viele Leute das einfach dann in eine Schublade stecken und das verbinden mit etwas Negativem.
Das Wort Guru hat nur einen negativen Touch im Westen, nicht in Indien. Gar nicht. Das ist ein sehr ehrwürdiger Begriff in Indien. Heißt übrigens nur Lehrer.
Ja. Okay.
Und ganz genau heißt es der, der die Dunkelheit vertreibt. Das ist doch ein schönes Wort.
Total.
Gerade das, was wir hier brauchen. Schreibt zum Beispiel Vera Birkenbiel im Vorwort von Eckhart Tolles Buch The Power of Now, dass wir genau das jetzt wieder brauchen. Dass wir der richtige Gurus brauchen. Also das Wort hat eine Renaissance, die gerade beginnt, weil wir das auch brauchen, auch im Westen. Wir können es gerne anders nennen, aber warum sollten wir?
Wir können es ja auf eine westliche Art und Weise auch nennen, weil wir wohnen halt nun mal, wir sind halt nun mal Westler.
Ja, das ist ein Vorschlag, wie wir es nennen könnten.
Ob ich einen habe?
Ich bin immer offen für Vorschläge.
Shanti.
Nennen wir alle Shanti.
Und Lehrer.
Lehrer, ja.
Spiritueller Lehrer.
Genau, vielleicht ist das Äquivalent.
Oder Weiser. Ich weiß es nicht. Können ja die Zuschauer sich Gedanken machen und Einschriften senden an Jetzt TV.
Das wäre total toll.
Wir machen hier einen Wettbewerb. Ja, das war ein sehr schönes Bild mit dem Lagerfeuer. Ich möchte nochmal zu dem Beten zurückkommen, über das du gesprochen hast, das ich sehr spannend finde. Also Beten hat ja auch was von Bitten. Ich bitte um Gnade, ich bitte um die Erfüllung meiner Wünsche. Glaubst du, dass wir ein Stück weit schon unser Schicksal auch selbst erschaffen?
Auch eine schwierige Frage, aber eine gute. Dazu muss man erstmal die Natur der Wirklichkeit verstehen, wie sie aufgebaut ist. Das geht sehr tief rein. Wenn du diesen Moment jetzt nimmst, in dem wir jetzt sind, nur diesen, kannst du da irgendwas tun?
ich wollte jetzt gar nichts tun, ja. ich bin einfach nur hier.
Genau. Ja. Du kannst gar nichts tun, wenn du nur in einem Moment bist. Mhm. Etwas zu tun definiert sich ja durch Zeit. Mhm. Eine Aktion ist eine Handlung innerhalb der Zeit. Mhm. Wenn wir in einem Moment leben, gibt es keine Aktionsmöglichkeit. Also auch keine freie Entscheidung, ein Schicksal zu schmieden.
Ja.
Sondern es ist einfach so, wie es ist. Hier und jetzt.
Aber du hast ja drum gebeten und dann ist tatsächlich was gekommen. Es kann ja auch nichts kommen, das gibt es natürlich auch. Aber ja.
Es ist so, dieser Moment, in dem eigentlich nichts passiert, außer dass es so ist, wie es ist, ist eine Wirklichkeit, zu der man zurückfinden kann. Und jetzt kommt's. Man befindet sich aber nicht in dieser Wirklichkeit, solange man noch um was bittet. Solange man glaubt, man bräuchte noch was.
Okay.
Und das ist das, was in Indien sehr schön beschrieben wird in den Schriften. Es gibt eine Realität und es gibt eine Illusion.
Mhm.
Und in dieser Illusionswelt leben die Menschen und glauben, sie hätten irgendwas nicht, was sie unbedingt bräuchten.
Das heißt, das Feuer, was wir am Lagerfeuer anzünden, das ist eigentlich in uns drin.
Ja.
Ich brauche also das Lagerfeuer gar nicht.
Richtig, eigentlich nicht.
Lege ich einen Schalter um oder was mache ich dann? Hm. Oder ist es eine Erkenntnis oder was? Weil für mich persönlich ist es oft, ich lese die Upanishaden oder andere Weise, Upanishaden oder andere Weise Schriften oder ein inspirierendes Buch und dann legt sich bei mir oft ein Schalter um.
Mhm. Ja. Das ist das, was passiert. Das ist wieder der Lagerfeuereffekt.
Okay,
dieses
schon
Lagerfeuer
wieder.
Lagerfeuer brennt auch in einem Buch.
Ja,
das ist nicht abhängig von einer Person, dass die leichter sitzt, obwohl es da oft am stärksten ist, am greifbarsten. Aber die heiligen Schriften unserer Zivilisationen, der alten, meistens christlich, muslimisch, hinduistisch, buddhistisch, wenn du diese heiligen Bücher liest, dann bist du ganz nah am Lagerfeuer und dann entzündet sich auch was.
Könnte man so sagen, diesen Zündkopf, also dieses Zündpulver, das ist die ganze Zeit da.
Mhm.
Okay.
Letztlich ist es ja nur ein Bild, was uns zeigt, wie wir aus der illusionären Welt in die Realität zurückfinden. Dieses Bild stimmt nur relativ gesehen, weil in Wirklichkeit gibt es ja gar nicht da das Lagerfeuer und da dich mit der noch nicht brennenden Fackel.
Ja. Ja.
Sondern in Wirklichkeit gibt es nur dich in diesem Moment, so wie es ist.
Mhm.
Das kann der Verstand ganz schwer fassen. Der Verstand funktioniert so nicht. Zumindest nicht in der Funktionsweise, wie wir es kennen im Westen. Aber es gibt Möglichkeiten, den Verstand jenseits dieser konzeptuellen Grenzen zu bringen. Zum Beispiel durch Meditation, aber auch durch Drogen zum Beispiel.
Mhm. Wenn ich aber jetzt das lese in dem Buch, macht das doch auch mein Verstand irgendwo. Dass ich etwas verstehe für mich und etwas beginnt zu leuchten.
Aber dass dein Verstand jenseits seiner bekannten Grenzen geht, das macht er nicht selbst, sondern das wird entzündet. Das wird von dem Feuer, das in dem Buch oder in dem Satsang brennt, gemacht.
Mhm.
Das ist die Gnade, die dann passiert.
Mhm. Mhm. Und die... Das, was am Anfang steht, ist eigentlich dieser Wunsch oder diese Sehnsucht.
Ja.
Kann man das so sagen?
Das steht am Anfang.
Und jeder kommt damit eigentlich hierher, wenn er es noch nicht beantwortet bekommen hat.
Richtig. Und die Sehnsucht ist auch letztlich der beste Freund.
Mhm.
Wenn man der nachgeht, kommt man irgendwann da an.
Mhm. Kann es auch eine Sehnsucht sein nach dem, was ich gerne machen möchte? Oder eine Sehnsucht sein nach, also beruflich machen möchte? Oder eine Sehnsucht nach dem richtigen Partner? Das führt einen ja auch irgendwo hin.
Mhm. Die Sehnsucht wird oft durch Ersatzbefriedigungen gestillt, die nicht funktionieren auf die Dauer.
Und das ist das, was ich gerade beschrieben
habe.
Genau.
Man denkt, wenn der Partner kommt, der Richtige, dass dann erfüllt ist und dann merkt man, es ist gar nichts.
Es ist aber eine Station auf dem Weg, trotzdem.
Es ist eine Station, die einen gewissen Sinn macht.
Mhm.
Zum Beispiel macht es den Sinn, dass unsere Spezies weiterlebt.
Mhm.
Weil wenn wir nicht nach Partnern suchen würden, gäbe es keine Babys.
Mhm. Ja.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Wir würden sofort aussterben, wenn wir es nicht machen würden. Mhm. Aber die letzte innere Erfüllung finden wir dort nicht. Mhm. Deswegen gibt es die Spiritualität, weil sie nur da zu finden ist. Mhm.
Wie würdest du das Wort Spiritualität übersetzen? Weil das ist auch in so einer negativen Schublade.
Echt?
Für dich nicht, aber für viele andere.
Aha. Vielleicht bewege ich mich zu sehr in Kreisen,
ja,
das ist nicht mehr ein Problem. Spiritualität, würde ich sagen, ist die Hilfestellung, um die Sehnsucht zu stillen. Mhm. Was früher die Religionen waren, und vielleicht für viele Menschen immer noch Religionen sind.
Ja.
Ich will die Religionen gar nicht schlecht machen. Sie haben einen ganz wichtigen Stellenwert.
Mhm.
Aber es gibt eine gewisse Weiterentwicklung in der Religiosität. Das nennen wir dann Spiritualität. Mhm. Vielleicht ist das auch die Abgrenzung.
Die Religion ist noch an Konzepte gebunden, oder?
Sagen wir mal, Religion, so wie wir es heute verstehen, ist vielleicht sehr institutionell gebunden und sehr konzeptbeladen, vielleicht sogar dogmenbeladen.
Mhm.
Und Spiritualität versucht, sich davon freier zu machen.
Mhm. Ich möchte nochmal auf den Satz hinaus, den du gesagt hast, dass wenn jemand im Wald in der Dunkelheit läuft und ein Licht sieht, dann geht er definitiv zu dem Licht. Ist das ein universelles Gesetz, dass es uns eigentlich immer ins Licht zieht und nicht in die Dunkelheit? Ist es dann, dass Menschen, die sozusagen dunkle Sachen begehen, einfach kein Licht sehen und dann nur den dunklen Weg kennen?
Ich würde sagen, langfristig gesehen zieht es jeden Menschen irgendwann zum Licht.
Mhm.
Aber kurz- oder mittelfristig gesehen gibt es durchaus sehr viele Menschen, die lieber in den dunklen Ecken des Waldes ihre Sachen machen.
Aber ist es vielleicht, weil sie kein Licht sehen?
Würde ich nicht sagen, ne. Es hat was mit Reife zu tun. Und ich will das gar nicht moralisch bewerten. Es ist absolut erlaubt zu machen, was man Lust hat.
Ja.
Also wenn jemand gerne sich in dunklen Ecken rumtreibt, sehr spirituell gesehen, und die Fackel nicht entzündet und das Lagerfeuer ignoriert, das er vielleicht irgendwo sieht, dann kann es eine wesentliche Erfahrung sein, auf dem Weg, nämlich die, dass man so fett leidet, dass man irgendwann sagt, so jetzt brauche ich unbedingt Licht. Also die Station des Leidens ist manchmal wichtiger, als dass man stringent immer alles richtig macht und schaut, wo ist das nächste Licht, aha, dann tue ich meine Fackel rein, alles super. Mhm. So funktioniert es nicht immer. Manchmal muss das Ego weich gekocht werden.
Das führt im Prinzip auch dazu, dass wir weg vom Beurteilen kommen.
Ja,
oder?
Bitte auf jeden Fall.
Ja.
Diese ganze Beurteilungsgeschichte müssen wir aufhören. Irgendwas zu
Weil? Machen.
Weil es...
Ist es das Ego, was das...
Ja, es ist erstens das Ego und es ist Gewalt. Es ist geistige Gewalt, Dinge zu be- und zu verurteilen.
Gewalt an dem anderen oder an mir selbst?
Das ist die Frage. Ich unterscheide nicht mehr zwischen dem anderen und mir selbst. Weil es letztlich auch eine Illusion ist. Wenn man mal ganz wach ist, sieht man, dass der andere bist du selbst. Das ist noch nicht mal ein Spiegel, sondern du bist es selbst in einer anderen Person. Warum solltest du dich beurteilen und verurteilen und moralisch runtersetzen? Wozu? Liebe. Es geht um Liebe, um willkommen heißen. Ich meine, wir leben eigentlich in einer christlichen Kultur, wo das selbstverständlich sein sollte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich bin sehr christlich, immer noch. Also ich sehe keinen Widerspruch zwischen den Upanishaden und dem Christentum. Ich habe neulich im Satsang gesagt, wenn alle Menschen im Westen, die christlich orientiert sein könnten, wenigstens mal wirklich ein Evangelium gelesen hätten. Das ist ja nicht lang. Von mir aus das Johannesevangelium, egal. Und sich damit wirklich mit kompetenter Hilfe auseinandergesetzt hätten. dann bräuchten wir nicht unbedingt den Import aus Asien, den spirituellen Import. Mhm. Satsang wäre gar nicht nötig.
Spiritueller Import, was meinst du? Meinst du?
Naja, gut. Das kommt ja aus Indien erstmal, dieses Satsang.
Ja, stimmt. Ja. Ah, das ist der Spirit.
Ja, Yoga.
Ja, Yoga.
Also mhm. Yoga ist ja viel mehr als nur diese Körperübungen. Das ja. ist ja eigentlich eine geistige ja. Lehre.
Also wir haben im Prinzip unsere Wurzeln auch hier. Ja. Unser Lagerfeuer.
Mhm, hätten wir hier.
Ja.
Wir hatten es schon im schamanischen Kontext. Da hatten wir alles, ja. was wir gebraucht hätten, haben das über Bord geworfen, sage ich jetzt mal, weil wir christianisiert wurden.
Mhm.
Gut, jetzt sind wir christlich.
Mhm.
Jetzt werfen wir das wieder über Bord, weil wir jetzt Yoga machen und meditieren. Es geht nicht immer darum, die Sachen über Bord zu werfen und dann was Neues zu machen, sondern eine Sache gescheit zu machen.
Mhm.
Welche ist dann egal?
Mhm.
Ich bin total happy, wenn jemand sagt, ich bin Christ und ich mache das richtig.
Mhm.
Urchristlich, so wie es Jesus gemeint hat.
Mhm.
Das ist aber ein Anspruch, ja. Da muss man schauen, wie hat es denn eigentlich gemeint.
Ja, genau.
Das ist eine ganz eigene Geschichte, da machen wir mal ein eigenes Interview vielleicht.
Mhm. Die Interpretation der Bibel.
Ja.
Mhm.
Ich sage sehr viel über die Bibel im Satsang, weil es sehr wichtig ist, finde ich, das zu wissen.
Was mich am meisten irritiert an der Bibel ist immer dieses Gottes Sohn. Also da ist ja die Trennung eigentlich schon da, oder? Er ist Gottes Sohn. Es wird aber nicht gesagt, ich bin Gottes Tochter.
Das ist eine der Schwierigkeiten in der Bibel, dass wir auch über 2000 oder über viele Jahrhunderte Übersetzungsproblematiken haben.
Also er wird immer auf den Podest gehoben, ne? Anstatt das Lagerfeuer mit seinen ganzen Jüngern zu sein, oder?
Wenn du zum Beispiel dir anschaust, wie Jesus gelebt hat, und das steht ja wirklich in der Bibel noch schön drin, der hat sich doch immer hingesetzt mit den Leuten. Der hat sich doch nicht drüber gestellt. Hat er gar nicht gemacht. Das hat nur die Kirche dann später so interpretiert. Also müsste man Jesus da oben sehen. Und wir sind die armen Sünder. Also im Mittelalter wurde es sehr stark so gemacht.
Ja, total.
Und Jesus' Botschaft war aber nicht so.
Das steht ja auch teilweise in der Bibel, stehen ja wirklich Sätze, ihr könnt genauso das machen, was ich kann.
Ja.
So in der Art steht es genau. ja immer drin.
Absolut.
Ja. Ich habe ein Zitat von dir gelesen. Ich lese das mal vor. Hier steht, du musst nichts lernen, erkennen, erreichen. Es gibt keine Notwendigkeit, kein Recht auf etwas, kein Ziel zu erreichen. Es gibt nur dich in der Stille dieses Moments. Darin liegt alle Erfüllung und aus dieser Quelle strömt alle Liebe. Und meine blöde Frage, meine persönliche, oder blöd nicht, das ist doch eine Erkenntnis. Aber du schreibst, es gibt nichts zu erkennen, aber für mich ist das Für mich persönlich war das dieser Weg, also ich würde behaupten, ich bin auf einem spirituellen Weg, ist oft eine Erkenntnis. Jetzt schreibst du, es gibt nichts zu erkennen.
Ja, nee, das ist keine Erkenntnis, was ich da beschreibe. Sondern das ist ein Wegfallen von allem anderen, außer deiner natürlichen Seinsweise. Eine Erkenntnis ist etwas.
Aber ist das nicht alles. Auch eine Erkenntnis, dass alles wegfallen darf?
Nein. Eine Erkenntnis ist etwas Mentales. Etwas, was dir klar wird,
ja.
mental.
Ja.
Das, was ich beschreibe, ist, dass du vielleicht zum ersten Mal jegliche mentale Brille ablegst. Das ist keine Erkenntnis.
Und nur bin.
Ja.
Ist eigentlich nur ein Ausprobieren, oder? Ein Tun oder ein Sein?
Es ist ein Aufhören mit Tun. Es ist ein radikales Aufhören mit jeglichem Tun für einen Moment.
Okay. Ich stimme dir zu. Okay, ich verstehe, was du meinst. Oder ich hoffe. Jetzt habe ich noch was Schönes von dir gelesen, und zwar sagst du, Wahrheit, Freiheit, Frieden, Liebe, darum geht es. Mhm. Warum diese vier Sachen? Ist das etwas, was ich hier im Fokus haben sollte oder beachten sollte? Oder für dich einen besonderen Wert in deinem Prozess hatte? Oder ist es etwas, an das du dich jeden Tag hältst?
Das sind die vier Begriffe, die für mich am deutlichsten das beschreiben, was aus einer erwachten Seinsweise lebendig wird, sichtbar wird. Das ist das, wie Menschen sind, die ganz wach sind. Das ist kein Konzept, wo ich sage, das schreibe ich mir jetzt an meinen Badezimmerspiegel und muss jeden Tag durchlesen.
Wäre aber schön.
Ja, ich brauche das nicht, weil das ist ein Teil meiner natürlichen Seinsweise.
Mhm. Okay.
Nicht nur meiner. Mhm. Das ist die natürliche Seinsweise von jedem Menschen.
Okay.
Der wieder zu sich gefunden hat.
Dem das aber vielleicht nicht bewusst ist, wenn das noch nicht gefunden hat.
Genau, deswegen sind die Begriffe für den vielleicht eine Erinnerung,
ja,
dass das möglich ist.
Also doch Badezimmerspiele.
Für die Leute schon, ja.
Ja. Also in Wahrheit mit mir sein? In Wahrheit?
Zum Beispiel, in Wahrheit mit dir sein heißt, so ehrlich zu sein wie möglich, wie es dir geht, was du willst. Die zwei Sachen sind schon, wenn das jemand schafft, jeden Moment sich ehrlich einzugestehen, wie es ihm geht und was er wirklich will. Das ist
hart.
Super. Das kann hart sein, das ist aber auch total nährend, und damit kommst du eigentlich den ganzen Weg durch.
Aber nicht nur zu sich einzugestehen, sondern dann auch irgendwie umsetzen oder sein, oder?
Das kommt automatisch. Wenn du zum Beispiel sagst, mir geht's schlecht, ich sehne mich nach Freiheit. Das reicht. Wenn du das ganz ehrlich weißt, dann sagt das Leben, hey, sie weiß, was sie will. Dann helfen wir ihr von allen Seiten.
Okay.
Dann kriegt sie die richtigen Bücher, die richtigen Seminare. Sie kommt mal in Satz an. Vielleicht kriegt sie sogar einen persönlichen Lehrer. Was auch immer. Das, was du brauchst.
Also erschaffen wir doch einen Teil unserer Realität selbst.
Es erscheint uns so, solange wir noch in der Illusion leben.
Na, was ist es dann, aber solange wir noch in der Illusion leben? Warum erscheint es uns dann so und ist aber in der Realität, was du als Realität bezeichnest? Was ich so interessant finde, weil normalerweise ist es genau andersrum, dass man denkt, das hier ist die Realität.
Ja. Ja.
Aber für dich ist die Realität, oder für alle, was raus aus der Illusion.
Das hier ist schon die Realität. Aber die meisten Leute leben ja gar nicht in dem, was du mit das hier beschreibst. Sie leben hier oben in irgendwelchen Parallelwelten. Das ist nicht die Realität. Die meisten Menschen denken doch den ganzen Tag drüber nach, was muss ich noch tun? Und was passiert alles, wenn ich das nicht tue? Und habe ich das schon gemacht? Das ist doch nicht die Realität. Das sind einfach nur Gedanken über die Zukunft oder die Vergangenheit.
Das ist das Ego.
Das ist das Ego in seiner Vollfunktion.
Meinst du, dass wir das Ego wirklich... worum geht es mit dem Ego? Geht es darum, dem Ego, das Ego zu eliminieren? Ist es überhaupt möglich? Oder ist es sowieso immer ein Teil von uns? Wir können einfach nur wählen, nicht dem Ego zu vertrauen? Oder was? Worum geht es? Müssen wir das Ego transformieren? Und wenn, dann in was?
Also das Ego wegzukriegen, darum geht es auf gar keinen Fall. Es geht darum, das Ego mit Bewusstheit zu erleuchten. Deswegen nennt man es vielleicht auch Erleuchtung.
Okay.
Weil ein Ego, das sich befreit hat von den konzeptuellen Grenzen der Trennung, leuchtet auch mehr als ein anderes übrigens. Ja, also wir haben ja die Heiligenscheine, bei den Heiligen, sogar in der westlichen Kultur, selbst da wird von Leuchten gesprochen. Ist tatsächlich ein gewisses Leuchten, wenn jemand freier ist und sein Ego immer mehr aufgibt. Da muss man nicht hellsichtig sein, sondern man sieht es eigentlich. Das ist nur am Rande, ja, warum das Erleuchtung heißt. Und es geht um, dass die Bewusstheit den Körper und die Person wirklich in jeder Facette durchströmt. Mhm. So, man spricht ja auch von Körperbewusstsein.
Die Bewusstheit, sagst du, ist Ego eine Unbewusstheit von dem, was passiert, was da ist, was...
Das Ego ist letztlich ein auf dem Ich-Gedanken basierendes Kartenhaus. Man denkt Ich und man meint dabei aber eine Geschichte von Ich. Ich bin der So und So, ich habe die Eltern, ich habe das Leben, die Probleme. Dann hat man ein Konzeptgebäude aufgebaut und nennt das Ich. Und das ist falsch, das ist eine Täuschung. Das ist ein Fake-Ich. Ein illusionäres Ich. Das ist das Ego. Das Ich, was da drin steckt, ohne Konzepte, das ist das wahre Ich. Das hat keinen Namen. Das ist schon total frei. Das hat keine Probleme.
Und es hat auch kein Ego.
Das hat überhaupt kein Ego in Wirklichkeit. Ne?
Ist es dann ein Nicht-Fokussieren aufs Ego?
Es ist ein zuerst mal erkennen, verdammt, ich leide an irgendwas. So, dann, woran leide ich eigentlich? Wenn man dann nachforscht, kommt man drauf, ich leide am Ego. Ansonsten gar nichts.
Eigentlich immer.
Immer.
Man leidet nicht am falschen Mann und auch nicht an dem falschen Beruf, sondern immer am Ego.
Ja. Falscher Mann, falscher Beruf sind nur Täuschungen, die aus dem Ego kommen. Niemand ist falsch.
Auch Krankheiten.
Krankheiten. Es gibt gar keine Krankheit in Wirklichkeit.
Sondern?
Es gibt nur Soheit. Soheit heißt, es ist so, wie es ist, jetzt.
Ja.
Wenn dann Schmerz ist, ja, man könnte sagen, da ist Krebs oder man hat irgendwie eine ganz schlimme Diagnose. Das ist nur eine Geschichte über das, was da wirklich ist, nämlich ein Schmerz. Selbst der Schmerz als Wort ist noch eine Geschichte. Eigentlich ist es das, was es ist. Interessant, dass es dann in der Schmerztherapie auch entdeckt wurde, dass man es so machen muss.
Wie? Erzähl.
Ja, es ist viel besser, den Schmerz zu spüren, so wie er ist, anstatt eine Geschichte draufzusetzen. Um Gottes Willen, ist das schlimm und wenn das nicht aufhört, was passiert dann alles?
Also ihn weghaben zu wollen.
Genau. Sondern den Schmerz zu fokussieren, anstatt ihn ausweichen zu wollen. Und auf einmal entdeckt man, dass es überhaupt kein Problem ist. Schmerz ist gar kein Problem. Nur die Angst, die das Ego hat, daran zu sterben, ist ein Problem. Und jedes Ego hat sofort Angst. Oh Gott, das ist ein Schmerz. Was kann jetzt alles passieren? Ich könnte sterben.
Ja.
Schau mal. Ich will damit nicht in Abrede stellen, dass wir Diagnosen stellen dürfen und Krankheiten heilen sollten. Ja? Das ist alles okay. Nur wenn man spirituell genau hinschaut, gibt es letztendlich nur das, was jetzt ist.
Es gibt ja auch Punkte, wo man nicht weiterkommt bei einer Krankheit, wo das dann eigentlich, wo man an diesen Punkt gelangen könnte.
Und letztlich geht es auch gar nicht darum, physisch gesund zu werden. Das ist nicht das letzte Ziel des Menschseins. Es geht darum, spirituell gesund zu werden. Nur das ist eine Gesundheit, die wirklich zutiefst erfüllt. Es gibt Menschen, die sind physisch gesund und total unglücklich.
Ja.
Was soll das bringen?
Ja. Ja.
Aber es gibt Menschen, die sind physisch nicht so gesund und sind total glücklich, erfüllt. Als ich mal in meinem Studium einen Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin gesehen habe und erstmal so reagiert habe, wie man es fälschlicherweise vielleicht tut, mit so einem Mitleidsgefühl, und die mir gesagt hat, hey, das brauchst du nicht haben, mir geht's total super, ich habe ein tolles Leben. Da habe ich gedacht, wow,
ja.
Interessant. Darum geht es anscheinend gar nicht.
Es geht um die Fackel in uns. Ja, schön. Ja, ich danke dir, Shanti.
Sehr gerne.